ARD. Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 31. Mai, und wir zeichnen diese Folge um 12.30 Uhr auf.
Wir sind Anna Engelke im ARD Hauptstadtstudio in Berlin und Carsten Schmiester in Hamburg.
Ich bin diesen Donnerstagabend aus dem Baltikum zurückgekommen, genauer gesagt aus Litauen. Und wenn man dort als Deutsche zu Besuch ist, dann kommt das Thema ganz schnell auf die Bundeswehr und auch auf die Brigade, die Verteidigungsminister Pistorius im vergangenen Juni ja wie ein Kaninchen aus dem Hut gezaubert hat. Wir haben hier bei Streitkräfte und Strategien auch schon häufiger über Pistorius' Überrumpelungsaktion von damals gesprochen. Außer dem Kanzler und dem Generalinspekteur waren offenbar vor 11 Monaten nicht viele andere in diese Idee eingeweiht. Inzwischen gibt es aber generell grünes Licht für diese Brigade. 4.800 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr und 200 Zivilangestellte sollen ab dem Jahr 2027 permanent in Litauen stationiert werden. Allerdings, die Finanzierung auf der deutschen Seite ist noch unklar. Und für die Litauer ist die deutsche Brigade sehr wichtig, das habe ich gerade gesagt. Und wir hatten die Möglichkeit, darüber mit dem litauischen Außenminister Gabrielus Landsbergis zu sprechen, diese Woche in Vilnius. Und er hat die deutsche Brigade einen wirklich historischen Markstein genannt.
It's truly a historic landmark.
Er sagt, er versteht all die Probleme damit, die die Deutschen haben. Aber er sagt auch, die Litauer hätten auch Probleme und es sei kein einfaches Projekt, weder für Berlin noch für Vilnius. Aber, so hat er sich dann überzeugt gezeigt, wir werden das hinbekommen, dass diese Brigade auf den Weg gebracht wird.
I understand all the issues. We have them, you know, as well. It's not an easy project, neither for Berlin nor for Vilnius. But I'm sure that we will manage it.
Für die deutsche Brigade kommen auf die Litauer Kosten in Höhe von 1 Milliarde Euro zu. So viel Geld ist nötig, um die Infrastruktur für die Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten eben in Litauen aufzubauen. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, dass der litauische Verteidigungsetat in diesem Jahr rund 2 Milliarden Euro umfasst, dann macht das deutlich, wie viel 1 Milliarde Euro alleine für die Infrastruktur der deutschen Brigade bedeutet, also auch selbst wenn diese Kosten über mehrere Jahre verteilt werden.
It will be the biggest infrastructure investment into Lithuanian economy ever done by the government.
Für uns ist das die bislang größte Infrastrukturinvestition der Regierung in die Wirtschaft von Litauen. So hat uns das der litauische Außenminister Landsbergis im Gespräch erzählt. Diese Investition ist größer als Kraftwerke, die wir gebaut haben, sagte er, oder die Straßen, die wir gebaut haben. Und diese Investition ist wirklich etwas Außergewöhnliches, von dem wir nicht dachten, dass wir es schaffen könnten, so Landsbergis.
So it's bigger than the power plants that we build. It's bigger than the roads that we build. It's really something extraordinary that we did not think that we would be able to achieve.
Und 85% der Litauer stehen hinter der Stationierung der deutschen Brigade, um damit die nationale Sicherheit zu stärken. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage aus dem vergangenen Dezember. Und in derselben Umfrage haben sich übrigens 73% der Befragten, also knapp 3/4, dafür ausgesprochen, mehr Geld für Verteidigung insgesamt auszugeben. In diesem Jahr gibt Litauen 2,8% seiner Wirtschaftsleistung für seine Sicherheit aus. Die Tendenz ist weiter steigend. Und wir haben in Litauen auch eine Initiative der litauischen Wirtschaft getroffen, beziehungsweise Vertreter dieser Initiative. Und diese Initiative fordert sogar 4% Verteidigungsausgaben. Und dafür sind die Unternehmerinnen und Unternehmer bereit, auch höhere Steuern zu zahlen. Und sie haben in weniger als 4 Wochen für ihre 4%-Initiative mehr als 50.000 Unterschriften gesammelt. Und jetzt muss sich die Regierung in Litauen Litauen mit dieser Initiative beschäftigen. Über meine Eindrücke aus diesem wehrbereiten Land an der Grenze zu Russland und Belarus sprechen wir in dieser Folge. Und mich hat es eben besonders beeindruckt, wie in Litauen ein Großteil der Bevölkerung wie ein Mann oder auch wie eine Frau hinter der Ukraine steht. Und genau dort in der Ukraine war am Donnerstag der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius zu Besuch, unangekündigt wie immer. Und unser ARD-Mann in der Ukraine, Vassili Gollert, erzählt uns gleich mehr von diesem Besuch. Und Vassili hat auch schon Reaktionen auf die Ankündigung aus Berlin von der Bundesregierung, dass auch Waffen aus Deutschland für die Ukraine auf bestimmte Ziele auf russischem Boden eingesetzt werden können. Aber vorher, Carsten, guckst du auf die Lage in der Ukraine selbst. Wie sieht's aus?
Ich gucke kurz drauf aufs Militärische, weil das eben wichtig ist für das, was denn danach kommt. Du hast es angedeutet, es geht auch jetzt primär mal um die Stadt Kharkiv im Nordosten des Landes. Dort gehen die russischen Angriffe mit unverminderter Grausamkeit weiter. Nach Angaben des örtlichen Gouverneurs sind über Nacht bei erneuten Angriffen wiederum Menschen getötet worden. Von 3 Toten ist die Rede. 16 weitere sind verletzt worden, so sagt es die Behörde im Online-Dienst Telegram und wirft Russland vor, auch erneut, wir haben darüber berichtet, die Taktik Double Tap, wie sie auf Englisch heißt, die Taktik des doppelten Angriffs zu verfolgen. Das heißt, es kommt immer erst eine Rakete rein, eine Gleitbombe richtet Schaden an, dann kommen die Retter, die Bergungskräfte und um sie ganz gezielt zu treffen, wird eben noch einmal sozusagen nachgebombt. Das ist eine ganz klar kriegsverbrecherische Taktik, die aber nevertheless nichtsdestotrotz weiter zur Anwendung kommt. Im aktuellen Fall sollen es 2 Raketen gewesen sein, russische Raketen vom Typ S-300, die abgefeuert worden sind auf die Stadt. Und sie hätten ausschließlich zivile Infrastrukturen wiederum zum Ziel gehabt, heißt es. Es gibt ansonsten wenig Bewegung an der Front. Das Institute for the Study of War meldet, dass ukrainische Streitkräfte gerade in der Nähe von Wovchansk ein bisschen vorgerückt sind, also in ihrer Gegenoffensive umgekehrt. Auch die russischen Streitkräfte machen weiter kleinere Geländegewinne. Da ist die Rede vom Dorf Chassiv-Yar, von Avdiivka oder Donetsk. Und am östlichen linken Oblast in Cherson gibt es wohl auch kleinere Erfolge der russischen Seite, aber da bewegt sich im Großen und Ganzen weiterhin nicht viel, sodass wir auch weiterhin vermutlich auf Kharkiv gucken werden.
Ich habe das ja gerade schon angesprochen, dieses Thema Einsatz von aus dem Westen an die Ukraine gelieferte Waffen und inwieweit man die gegen bestimmte Ziele in Russland einsetzen kann. Wir haben hier im Podcast minutiös quasi tageweise verfolgt, wie sich Washington eingelassen hat, aber auch die Bundesregierung in Berlin. Und jetzt gibt es ja eine richtige Entwicklung an diesem Tag.
Ja, es ist wirklich sehr dynamisch geworden. Es kriegt auch so eine Art Eigendynamik, glaube ich. Es gab erstmal Berichte, die sind inzwischen bestätigt, dass Joe Biden einer Änderung der amerikanischen Politik zugestimmt hat, die es jetzt nämlich der Ukraine erlaubt, von den USA gelieferte Waffen, darunter präzisionsgelenkte Boden-Boden-Raketen für unter anderem HIMARS-Mehrfachraketenwerfer einzusetzen gegen Ziele auf russischem Gebiet. Die Dinger haben so eine Reichweite von 70 bis 150 Kilometer. Angeblich dürfen keine ATACMS-Raketen mit größerer Reichweite eingesetzt werden. Und es gibt eine weitere Beschränkung dieser Angriffe. Sie sind nämlich begrenzt auf russisches Territorium in der Nähe der Grenze zu Kharkiv. Der Zweck ist ganz klar, die Ukraine soll sich damit besser verteidigen können gegen diese Angriffe, von denen es eben in dieser Nacht auch wieder einen gegeben hat. Das Ganze ist mittlerweile regierungsamtlich auch bestätigt. Ziel ist es und Zweck, so heißt es wörtlich in Washington, dass das ukrainische Militär in die Lage versetzt werden soll, gegen russische Streitkräfte vorzugehen, die sie angreifen oder eben sich auf einen solchen Angriff vorbereiten. Aber, das ist das große Aber, der weitere Einsatz von US-Waffen auf Ziele in Russland bleibt verboten. Das ist im Moment die große Linie. Es gibt natürlich weitere Debatten. Die Außenminister der NATO sitzen in Prag zusammen. In dem Zusammenhang wurde viel debattiert. Es haben sich ja längst schon die Leute im UK, also im Vereinigten Königreich, auf der Insel geäußert. Dänemark, Norwegen, Frankreich, alle sind dafür, dass es begrenzt auf jeden Fall der Ukraine erlaubt werden soll, mit westlichen Waffen auch militärische Ziele in Russland anzugreifen. Und dann kam Heute Morgen noch der Bericht vom Institute for the Study of War, die wiederum verschiedene Zeitungen, darunter Politico, zitierten, dass es da in Berlin sich was andeutet, dass der Bundeskanzler womöglich doch seinen Kurs ändern wolle. Und das hat sich dann im Laufe dieses Vormittags plötzlich verändert. Da gab es dann eine Eilmeldung und die hieß wörtlich, die Bundesregierung gibt der Ukraine die Erlaubnis, von Deutschland gelieferte Waffen auch gegen militärische Ziele in Russland einzusetzen. Das hat Regierungssprecher Steffen Hebestreit an diesem Freitag in Berlin mitgeteilt. Zur Begründung zitiere ich weiter: In den letzten Wochen hat Russland insbesondere im Raum Charkiw von Stellungen aus dem unmittelbar angrenzenden russischen Grenzgebiet heraus Angriffe vorbereitet, koordiniert und ausgeführt. Gemeinsam sei man jetzt der Überzeugung, dass die Ukraine das völkerrechtlich verbriefte Recht habe, sich gegen diese Angriffe zu wehren. Dazu kann sie auch die dafür gelieferten Waffen in Übereinstimmung mit ihren internationalen rechtlichen Verpflichtungen einsetzen, auch die von uns gelieferten. Da wird jetzt schon spekuliert, was für Waffen könnten das sein. Zum Beispiel die Panzerhaubitze 2000. Die Rede ist von 14 Systemen, die die Ukraine hat, oder auch vom Raketenwerfer vom Typ Mars 2. Da gibt es 5 Systeme. Zum Hintergrund: Das Kriegsrecht sieht vor, logisch, dass solche Angriffe zur Verteidigung absolut legitim sind. 2 Bedingungen heißt es: Sie müssen verhältnismäßig sein und sie müssen sich ausschließlich gegen militärische Ziele richten. Soweit der Hintergrund. Du hast angesprochen, Wassili Gollert, unser Korrespondent in Kiew, ist gerade in Odessa. Ich habe vor wenigen Minuten eine Leitung mit ihm hingekriegt und habe ihn natürlich gefragt, da war die Meldung noch relativ frisch aus Berlin, ob es schon erste Reaktionen gibt auf diese begrenzte Freigabe zum Einsatz auch deutscher Waffen gegen Ziele in Russland.
Von vielen Menschen in Charkiw höre ich so etwas wie Hoffnung raus, denn sie haben auch in der vergangenen Nacht wieder erlebt, was es bedeutet, von russischem Staatsgebiet mit Raketen angegriffen zu werden. Ein Wohnhaus wurde getroffen, Menschen wurden getötet, wieder müssen Angehörige trauern und wieder haben sich viele die Frage gestellt, warum dürfen wir nicht diese militärischen Ziele treffen und angreifen, von denen aus friedliche Zivilisten getötet werden, fast jeden Tag. Und deshalb hoffen viele jetzt darauf, dass es möglichst schnell geht, dass die Ukraine auch Antworten finden kann auf diesen russischen Raketenterror. Aus politischen Kreisen, aus Regierungskreisen höre ich eine Unzufriedenheit mit dieser Entscheidung, vor allem aber ein Unverständnis. Denn warum heißt es, sei das nur auf die Region Charkiw bezogen und nicht auf die Region Sumy, die ja auch massiv unter Beschuss von russischer Seite leidet? Also da gibt es noch Fragen von ukrainischer Seite in dieser Debatte und die klare Aussage, dass man im eigenen Interesse natürlich weiter die Diskussion suchen wird.
Aber wenn ich jetzt so die ersten Reaktionen in Deutschland sehe, auch in der Presse, dann klingt das schon so ein bisschen so, da ist jetzt ein, wenn auch kleiner, aber immerhin Dammbruch passiert. Könnte man denn jetzt denken, dass wir vielleicht morgen früh schon sehen, die Ukraine kann sich wehren, wird sich auch wehren? Selenskyj hat ja gesagt, die Ziele sind uns bekannt. Fragt sich nur, sind die Waffensysteme auch schon da?
Das ist die entscheidende Frage. Das müssen wir beobachten. Wir sehen ja seit einigen Monaten, dass die Ukraine jetzt nicht gerade untergeht in Waffenlieferungen, sondern dass eher zu wenig da ist als zu viel. Und das Land ist groß, die Front ist groß. Wir werden also genau beobachten müssen, wo die Ukraine wie diese Waffen einsetzt und ob die Menschen in Charkiw in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten vielleicht zumindest etwas ruhiger schlafen können.
Du hast gerade diese erste politische Reaktion zitiert, nicht ganz zufrieden. Daraus leite ich eine nächste Frage ab. Wenn jetzt schon so ein kleines Go, sag ich mal, gegeben ist, wer garantiert uns denn, dass sich die Ukraine auch an diese Limitierung hält und dass sie nicht doch irgendwann sagt, jetzt schlagen wir auch in etwas größerem Umkreis zum Beispiel zu auf Ziele, die uns wichtig sind?
Da hilft uns ein Blick zurück und wir sehen, dass die Ukraine sich sehr genau an die jeweiligen Absprachen, an die bilateralen Absprachen hält. Denn es würde dem Land, das angegriffen wird, das um die eigene Existenz kämpft, in einem Abnutzungskrieg ja gar nichts nützen, wenn sie kurzfristig irgendeinen Schlag unternehmen, der vielleicht kurzfristig etwas bringt, aber nachhaltig Partner verschreckt und dazu führt, dass die Ukraine eben keine weitere militärische Unterstützung bekommt. Deshalb ist die Strategie der Regierung in Kiew eher darauf zu setzen, in weiteren Gesprächen den Partnern zu erklären, was man braucht und wie man es am liebsten einsetzen würde, um sich effektiv selbst zu verteidigen.
Du bist in Odessa, Vassili, nicht weil du einfach in Odessa bist, sondern weil der Verteidigungsminister Pistorius da war. Du warst mit ihm dort. Das war ein bis zu seiner Abreise sehr geheim gehaltener Besuch. Und der hat ja nicht nur da noch etwas wischiwaschi sich geäußert zu dieser Waffeneinsatzfreigabe, aber er hat auch etwas zu einem neuen Hilfspaket gesagt aus Deutschland. Und das ist kein kleines Paket.
Eine halbe Milliarde, das ist etwas, was die Ukraine gerne hört. Und vor allem ist das nicht nur eine Ankündigung, sondern Pistorius sagte, dass viele dieser Dinge, die er benannt hat, auch schon auf dem Weg seien oder sogar teilweise schon angekommen seien. Da geht es um moderne Aufklärungsdrohnen, da geht es um Ersatzteile für Panzer und da geht es aber auch ganz entscheidend um Munition, verschiedene Arten von Munition. Und was für die Ukraine natürlich von großer Bedeutung ist, ist die Munition für Flugabwehrsysteme, die Deutschland geliefert hat und die dazu beitragen, dass Städte geschützt werden. Natürlich Systeme, von denen die Ukraine zu wenig hat, um alle ihre Städte schützen zu können, aber dass Deutschland da so nachhaltig unterstützt, das hat auch der Amtskollege von Pistorius, Rustem Umerov, betont, das ist etwas sehr, sehr Wichtiges für die Ukraine und vor allem lese ich auch das raus aus dem Besuch von Pistorius, er wirbt ja weiter um diesen Flugabwehrschirm und hofft, dass auch noch andere Staaten sich dazu motivieren lassen, die Ukraine mit Systemen zu unterstützen, um die Städte und die Menschen besser zu schützen.
Dankeschön, Vassili, für die Informationen aus Odessa.
Sehr gerne.
Ich habe es ja zu Beginn dieser Folge schon erwähnt. Ich war diese Woche in Litauen zusammen mit anderen Journalisten und wir haben dort nicht nur Außenminister Landsbergis getroffen, sondern unter anderem auch einen litauischen Soldaten. Er ist seit März 2022 immer wieder in der Ukraine und kämpft dort freiwillig an der Seite von ukrainischen Soldaten. Erst war er für die Aufklärung zuständig und jetzt steuert er inzwischen Drohnen überwiegend an der Front. Er war schon in Bachmut, in Donetsk, Avdiivka. Diese Ortsnamen sind uns ja auch allen sehr vertraut aus den vergangenen mehr als 2 Jahren. Und dieser litauische Soldat heißt Arunas, er ist 58 Jahre alt, er wirkt jünger, ist Marathonläufer, ein hagerer Mann mit gar nicht mehr so vielen Haaren. Und in Litauen ist er sehr bekannt, auch mit vielen Auszeichnungen bedacht, eben nicht zuletzt, weil er freiwillig in der Ukraine kämpft. Und wir haben ja über diese Orte Bachmut und Avdiivka auch hier bei den Streitkräften immer wieder berichtet. Und ich fand es interessant, jetzt mal jemanden persönlich zu treffen, der dort gekämpft hat und der aus erster Hand vom russischen Krieg in der Ukraine erzählen kann. Es ist ein seltsamer und gefährlicher Krieg, hat Arunas erzählt. Und er hat auch sehr anschaulich beschrieben, wie der massive Einsatz von Drohnen den Krieg für ihn auch verändert hat und wie es jetzt auf diesem neuen gläsernen Gefechtsfeld, wie es dann ja auch immer so schön heißt, zugeht. Und Arunas nennt das in der grauen Zone. Das sind Gebiete in unmittelbarer Frontnähe, die formal unter ukrainischer Kontrolle stehen. Faktisch sind es aber immer wieder auch Positionen beider Armeen, also der ukrainischen und der russischen.
Diese graue Zone ist sehr breit und während des Tages kannst du niemanden dort sehen, denn Drohnen kontrollieren alles. Und jetzt ist die Situation so, dass wir alle russischen Angriffe hauptsächlich mit Drohnen stoppen.
Mit Drohnen? Weil dort, wo Arunas zuletzt eingesetzt war, noch keine neue Artilleriemunition aus den USA angekommen war. Er ist jetzt allerdings auch schon seit 2 Wochen von der Front zurück in Litauen. Es kann sein, dass in der Zwischenzeit etwas von der Munition bereits dort zu seinen Kameraden gelangt ist. Arunas Aufgabe in der Ukraine war in den vergangenen Monaten, die Drohnen, die sogenannten First-Person-View-Drohnen, die FPVs, aus den Schützengräben heraus zu steuern. Das hat er dann meist tagsüber gemacht und er hat erzählt, wie schwierig es ist, sich überhaupt im Frontgebiet zu bewegen, eben wegen der vielen russischen Drohnen in der Luft. Und er sagt, auch ohne Drohnenabwehrsysteme könntest du gar nichts machen da an der Front. Und deswegen sind er und seine Kameraden hauptsächlich nachts aktiv, zum Beispiel um Minen zu verlegen. Und das ist eine sehr gefährliche, freiwillige Aufgabe, die sich Arunas da ausgesucht hat. Und warum er als Litauer in der Ukraine kämpft, das hat der 58-Jährige uns so erklärt.
Die Ukraine ist unsere Front. Für uns ist es besser, für Litauen auf ukrainischem Territorium zu kämpfen, als in Litauen zu warten.
Allerdings sind es nur einige Dutzend Litauer, die wie Arunas in der Ukraine kämpfen. Und dazu, dass er nun schon seit mehr als 2 Jahren an der Seite der Ukrainer kämpft und lebt, hat er das gesagt.
Ja, I'm lucky.
Ich habe halt Glück.
Ja, das hat er offensichtlich, viele andere eben nicht. Anna, habt ihr auch darüber gesprochen, was gerade hier in Deutschland, auch in der NATO ja diskutiert wird, also zum Beispiel inwieweit die Ukrainer Waffensysteme aus dem Westen auch auf russischem Gebiet einsetzen können?
Ja, das haben wir, wobei ich dieses Gespräch mit Arunas am Dienstag geführt habe und da gab es jetzt ja diese Entscheidung der Bundesregierung noch nicht, wie auch bei den ganzen anderen Gesprächen, die wir Journalisten in Litauen geführt haben, aber ganz gleich, mit wem man dort gesprochen hat, es ging immer wieder auch genau um diesen Punkt, um die nicht ausreichende Unterstützung aus dem Westen und auch eben um solche Beschränkungen aus dem Westen für die Ukraine, wenn es um den Einsatz von Waffen geht in Richtung russisches Gebiet. Wenig überraschend, dass Arunas mit solchen Beschränkungen nichts anfangen kann und dass er dafür ist, alles zu liefern, was den Ukrainern in ihrem Kampf gegen Russland helfen kann. Und er ist halt auch dafür, Waffen aus dem Westen gegen Ziele auf russischem Boden einzusetzen.
Wir sollten verstehen, dass die Dinge schlechter werden, wenn wir heute nicht entsprechend handeln. Es wird dann viel teurer. Die roten Linien, die wir für uns ziehen, sind nicht richtig. Wir sollten rote Linien für die Russen ziehen.
Arunas hat erzählt, die Russen hätten mehr Nachschub, mehr Munition, mehr Soldaten. Und eine Welle von russischen Soldaten nach der anderen komme und greife dann an. Und deswegen, so Arunas, geht es seinen ukrainischen Kameraden und ihm jetzt vor allem darum, russische Soldaten zu töten.
They think how to kill more Russians. That's all thinking.
Es geht jetzt nicht mehr darum, wie wir Gebiete schützen, weil es jetzt sehr schwierig ist. Jetzt denken wir darüber nach, wie wir dem Feind mehr Schaden zufügen können.
Und in den vergangenen Wochen waren die Verlustzahlen unter den russischen Streitkräften hoch, sehr hoch. Laut ISW, dem Institute for the Study of War, und auch laut dem britischen Geheimdienst hat die Zahl der verletzten und getöteten russischen Soldaten häufig über 1.000 pro Tag gelegen. Die Verluste, sagt Arunas, aber seien der russischen Führung gleichgültig.
They don't care about losses.
Ja, das klingt wirklich nach schwierigen Kämpfen in einer Situation, die für die Ukrainer eben besonders schwierig ist, Anna. Gab es denn in dem Gespräch, das du da geführt hast mit dem litauischen Soldaten, auch Hinweise darauf, wie dieser schlimme Krieg enden könnte?
Ja, ich habe mit ihm auch darüber gesprochen und habe ihm erzählt, wie die Diskussion in Deutschland läuft, dass es auch Leute hier bei uns gibt, die sich Gedanken darüber machen, wie denn das Sterben auf beiden Seiten beendet werden könnte. Zum Beispiel, dass die Ukrainer einige Gebiete im Osten ihres Landes, die die Russen bislang besetzt halten, dass sie diese Gebiete an die Russen abgeben könnten. Und für einen solchen Vorschlag hat Arunas nur wenig Verständnis und er hat mir dann gleich mit einer Gegenfrage geantwortet.
What about parts of Germany?
Also du hörst es an dem Lachen von ihm, er kann damit nichts anfangen. Und er fragt an unsere Adresse, wie wäre es mit einem Teil Deutschlands? Wollt ihr vielleicht Putin einen Teil Deutschlands abgeben? Und Arunas ist überzeugt, bei dem russischen Krieg gegen die Ukraine geht es nicht nur in Anführungsstrichen um einen Krieg um Geländegewinne, sondern um einen Krieg um die Zivilisation.
This war is not the war for territory.
Sie wollen unsere Zivilisation, die Zivilisation der westlichen Staaten, zerstören. Das ist der Hauptzweck der Russen.
Ja, du warst eben in Litauen. Das war ja mal eine ehemalige Sowjetrepublik. Ich kenne das Land auch ganz gut. Die Menschen wissen eben, was da auch auf sie zukäme, wenn dann dieser Worst Case eintritt. Anna, aber du hast ja nun nicht nur mit Arunas gesprochen, dem litauischen Soldaten, finde ich sehr, sehr eindrucksvoll, was der erzählt, sondern auch mit vielen anderen Menschen in dem Land. Was war das für eine Reise?
Ja, organisiert hat das Ganze die Konrad-Adenauer-Stiftung in Litauen und es war für deutsche Journalisten wie für mich die Möglichkeit, und die eben nicht, wie du, schon mal Korrespondent dort waren, war also für deutsche Journalisten, die sich üblicherweise mit Litauen nicht gut auskennen, war es die Möglichkeit, selbst einen Einblick in das Denken dort zu bekommen. Litauen ist ja ein kleines Land, gerade mal 2,8 Millionen Einwohner. Und alleine durch seine geografische Lage ist Litauen in einer besonderen Situation, eingeklemmt zwischen Belarus. Da gibt es eine gemeinsame, mehr als 650 Kilometer lange Grenze zwischen Litauen und Belarus. Und dann noch die russische Exklave Königsberg, die Ostsee und Polen im Westen. Und das ist eine besondere Lage für Litauen deswegen, aber auch eine besondere Situation. Du hast darauf hingewiesen, wegen seiner Geschichte. Im Zweiten Weltkrieg 1940 wurde Litauen erst von der Sowjetunion und dann von der Wehrmacht besetzt und nach dem Zweiten Weltkrieg dann von 1945 bis 1990 war Litauen erzwungenermaßen Teil der Sowjetunion. Und Litauen ist eben ein Land, das seine Erfahrungen mit Russland gemacht hat. Und wenn ich da so auf die Gespräche gucke, waren das vor allen Dingen überwiegend schlechte Erfahrungen. Wir haben jetzt in dieser Woche mit vielen Menschen in Litauen gesprochen, aus allen möglichen Bereichen. Und es gab praktisch niemanden, in dessen Familie nicht einer oder eine unter den Russen gelitten hat. Sei es, weil ihre Vorfahren nach Sibirien zwangsumgesiedelt wurden, weil sie vergewaltigt wurden, gefoltert, getötet oder enteignet wurden. Also fast jeder hatte eine russische Gewaltgeschichte aus seiner Familie zu erzählen. Und ich finde es bemerkenswert, wie das in Litauen den Blick bis heute auf Russland und die Russen geprägt hat. Natürlich, es gibt auch Litauer mit russischen Wurzeln, aber in der Summe ist das eine Minderheit. Und wenn man auf die weitere Entwicklung in Litauen schaut, nach dem Fall der Mauer und auch im Zuge von Gorbatschows Perestroika, dann war es ja Litauen, das als erster baltischer Staat die Chance ergriffen hat und auch seine Unabhängigkeit erklärt hat. Und dann hat das Land zugesehen, dass es schnell Mitglied der NATO und der EU wird. Das ist jetzt inzwischen 20 Jahre her. Und es ist heute wirklich ein wirtschaftlich erfolgreicher Staat, auf den viele seiner Einwohner stolz sind und auch bereit sind zu verteidigen.
Nun kenne ich habe es ja kurz gesagt, Litauen aus meiner Zeit als Korrespondent fürs Baltikum, also auch Estland und Lettland, für diese Länder gilt Ähnliches, finde ich. Das war allerdings in Stockholm die Zeit vor dem russischen Überfall auf die Ukraine. Ich war das letzte Mal in Litauen im Februar 21, glaube ich, also vor dem Krieg eigentlich. Jetzt ist dieser Krieg schon relativ lange präsent. Wie präsent ist der Krieg in Litauen, auch in dem Alltag? Wie hast du das da wahrgenommen?
Also Litauen ist ein kleines Land und wir sind hier und da auch rumgefahren, aber vor allen Dingen zu militärischen Einrichtungen. Hauptsächlich waren wir in Vilnius und dort siehst du nach wie vor an vielen Häusern blau-gelbe Flaggen der Ukraine und zwar jetzt nicht nur an offiziellen Gebäuden oder auch auf den Bussen. Da läuft vorne über der Fahrerkabine so ein LED-Laufband und darauf steht Vilnius und dann gibt es ein Herz Ukraine. Also Vilnius liebt die Ukraine. Es gibt dazu Viele nichtstaatliche Organisationen, die sich weiterhin für die Ukraine engagieren, viele Privatleute in Litauen unterstützen diese Organisation mit monatlichen Daueraufträgen, haben sie mir erzählt. Und da gibt es eine Organisation, die heißt Blue Yellow, also blau-gelb wie die ukrainischen Farben. Und diesen Verein gibt es schon länger, den gibt es seit der Annexion der Krim, also als die Russen die Krim annektiert haben 2014. Aber mit dem russischen Überfall im Februar 2022 ist dann dieser Verein rapide gewachsen. Und bislang hat Blue Yellow mehr als 80 Millionen Euro an privaten Spenden gesammelt. Und mit diesem Geld versorgen sie und kaufen sie Sachen, mit denen dann wiederum ukrainischen Soldaten geholfen werden kann. In den vergangenen Jahren haben sie Radare gekauft und in diesem Jahr vor allem sogenannte Safe Soldier Kits, also eine Art persönliche Schutzausrüstung für Soldaten. Dazu gehören individuelle Drohnenabwehr, Helme mit Nachtsichtbrillen und auch Geräte, mit denen Soldaten kleinere Drohnen selbst abschießen können. Und das nennt sich dann nicht letale militärische Hilfe. Und von dieser Organisation Blue Yellow gibt es jemand, der heißt Christi Jonas Visbaras. Und er arbeitet für Blue Yellow freiwillig. Und er kommt aus einem Start-up der litauischen Rüstungsindustrie. Und Christi Jonas sagt über die Bedeutung der Schutzausrüstung für ukrainische Soldaten das hier.
Such anti-drone systems are sometimes the only thing that keeps you alive.
Also manchmal ist ein solches Anti-Drohnen-System die einzige Sache, die dich am Leben hält, sagt Firmengründer Christi Jonas, und am Leben hält natürlich in der Ukraine. Und als er das gesagt hat, hat er in Richtung Arunas genickt. Das ist ja der Soldat, von dem ich gerade erzählt habe, der Soldat aus Litauen. Und dann hat der Rüstungsindustriemann Christi Jonas noch das hinzugefügt.
This is a very brutal.
Das ist ein sehr brutaler Hightech-Krieg und wir versuchen mit der Unterstützung von Hilfsorganisationen wie Blue Yellow und anderen, modernste Ausrüstung zu den Soldaten in die Ukraine zu schicken, damit sie überleben und dort ihre Heimat verteidigen können.
Und diese Überzeugung, dass in der Ukraine die Sicherheit Litauens verteidigt wird, diese Überzeugung ist mir immer wieder begegnet. Und wenn du dir anguckst, was Privatleute alles auf die Beine stellen, wie jetzt zum Beispiel die Leute von Blue Yellow, der Hilfsorganisation, dann wird einem das besonders klar.
Ihr habt auch noch mit dem Arzt gesprochen?
Genau. Der dritte in der Runde neben dem Soldaten und dem Start-up-Firmengründer war ein Allgemeinmediziner und Reservist aus Litauen, Skirmantas Krunkaitis. Er fährt seit der russischen Großinvasion vor mehr als 2 Jahren gemeinsam mit Kollegen und Schwestern immer wieder in die Nähe der Front in der Ukraine und er kümmert sich um die Zivilisten, die nicht fliehen wollen oder auch können. Und Skirmantas hat auch schon viele Ukrainer behandelt, die unter russischer Besatzung gelitten haben in der Ukraine.
Throughout these 2.5 years, personally I conducted more than a few thousand consultations.
Während dieser 2.5 Jahre habe ich persönlich einige tausend Behandlungen vorgenommen und jede Behandlung ist ein Zeugnis des schieren Bösen, was einfachen Menschen angetan wurde. Wenn zwei Armeen aufeinanderstoßen, leiden immer Zivilisten und wir tendieren dazu, das zu vergessen.
And that's something that we tend to forget.
Er behandelt vor allem Zivilisten mitten im Kriegsgebiet, alte Menschen, die ihre Heimat nicht verlassen wollen, Menschen, die zu arm sind, zu fliehen. Und gemessen an den Fotos, die er uns von seinen Einsätzen dort nahe der Front gezeigt hat, hat er wirklich fürchterlichste Verletzungen gesehen. Und seine Arbeit wird auch finanziert eben von Spenden für die litauische Hilfsorganisation Blue Yellow. Und ganz wichtig in diesem Zusammenhang sind Transportfahrzeuge, um überhaupt Kranke und Verletzte wegbringen zu können. Und wenn man sich diese Fahrzeuge anguckt, dann sind das ganz normale PKW zum Teil so VW-Bulli. Und ein Großteil der Fahrzeuge ist gebraucht, erzählt Skirmantas.
There is a massive amount of it. So that just shows you how.
Dort gibt es eine riesige Menge von Fahrzeugen und das zeigt dir, wie schlimm es ist. Wir versuchen so viel zu helfen wie möglich, aber manchmal fühlt sich das, was wir machen, an wie ein Tropfen im Ozean.
Also Du hast jetzt diesem litauischen Arzt schon eine gewisse Niedergeschlagenheit anmerken können, aber Skirmantas ist auch überzeugt, für die Ukrainer gibt es keine Alternative als zu kämpfen und für die Litauer eben nicht keine Alternative als sie zu unterstützen in ihrem Kampf. Klare Kante gegen Russland, das ist das Einzige, was Putin versteht. Auch von dieser Botschaft waren so gut wie alle Gesprächspartner, mit denen wir in Litauen zu tun hatten, überzeugt.
Jetzt hast du, Anna, ja zusammen mit anderen Journalisten aus Deutschland in Vilnius auch die Gelegenheit gehabt, mit dem litauischen Außenminister zu sprechen. Zu Beginn hast du ja schon Gabrielis Landsbergis zu Wort kommen lassen in ein oder zwei Tönen, wie er zum Beispiel über die Bedeutung der deutschen Brigade über sein Land gesprochen hat. Kannst du das noch mal ein bisschen näher einordnen?
Ja, also es besteht kein Zweifel daran, wie wichtig diese deutsche Brigade für Litauen ist, wenn man allein auf die Zahlen der Soldaten guckt. Also die Armee von Litauen umfasst derzeit etwa 13.000 Soldaten und es gibt auch noch einige tausend Reservisten. Aber du siehst, es sind nicht sehr viele Soldaten, wenn man mal bedenkt, wie nah das Land an Belarus ist und dem russischen Kaliningrad. Und mit der deutschen Brigade sollen jetzt ja in 3 Jahren 4.800 Soldatinnen und Soldaten nach Litauen kommen. Aber nicht nur die Soldaten, sondern es kommen mit dieser Brigade auch schwere Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 ins Land. Erstmals. Bislang gibt es die nämlich in Litauen nicht. Und das heißt, auch von der Bewaffnung und Ausrüstung her wird sich die Verteidigung in diesem Land verändern.
Nun habt ihr ja mit dem Außenminister Landsbergis Mittwoch geredet dieser Woche. Das war ja noch vor der Entscheidung der Bundesregierung in Berlin, der Ukraine zumindest begrenzt zu erlauben, von Deutschland gelieferte Waffen auch gegen militärische Ziele auf russischem Territorium einzusetzen. Aber das war ja schon immer ein Thema und Landsbergis gehörte ja auch und gehört sicherlich nach wie vor zu denen, die entschieden für solche Einsätze sind.
Ja, also Landsbergis gehört ganz klar zu den Unterstützern der Ukrainer, auch Unterstützer der ersten Stunde. Und er gehört auch zu den Unterstützern, dass westliche Waffen auch auf russische Ziele in Russland gerichtet werden können, militärische Ziele. Wir saßen am Mittwoch mit ihm zusammen in seinem Ministerium und es sollte eigentlich ein Hintergrundgespräch sein und dann noch etwas offen, das heißt unter eins on the record, was wir zitieren können. Und dann hat er gesagt, ach, Sie können alles zitieren, wir sprechen hier die Dreiviertelstunde ganz offen. Und darin hat er dann halt erklärt, wie der Druck auf die westlichen Staaten gewachsen ist in den vergangenen Tagen, die halt zurückhaltend sind in dieser Frage, ihre an die Ukraine gelieferten Waffen auch auf russische Ziele, auf russischem Boden richten zu lassen. Und das waren ja im Besonderen, du hattest das ja erzählt, die USA bis Donnerstagnacht und Deutschland bis Freitagmittag. Und der litauische Außenminister hat dann auch die Frage gestellt, auf die die Bundesregierung jetzt ja inzwischen eine Antwort gegeben hat, eben gerade diese Frage nach dem wiederholten Beschuss von Zivilisten in Kharkiv vom russischen Boden aus.
What else would it take, for us to understand?
Was braucht es noch, damit wir verstehen, dass die Russen von Belgorod auf Kharkiv schießen können, gerade mal 50 Kilometer entfernt, und die Ukrainer dürfen nicht zurückschießen? Also wie erwartest du, dass die Stadt überlebt und das Land?
Ich gehe davon aus, dass nun auch bei Gabrielus Landsbergis die Erleichterung groß ist. Er war nämlich am Mittwoch sehr besorgt über die Untätigkeit der westlichen Staaten, vor allem der USA und auch Deutschlands. Und er sagte, es gebe diese Phase, in der Untätigkeit zu einer Einladung werden könnte.
There is a stage where inaction becomes an invitation.
Und zwar eine Einladung an den russischen Präsidenten Putin, immer weiter zu gehen, weil ihn niemand stoppt. Und jetzt sehen wir ja an diesem Tag so eine Art kleines Stoppschild jedenfalls.
Danke, liebe Anna, für diesen ausführlichen Bericht aus Vilnius, aus Litauen. Das war es dann auch schon für diese Ausgabe. Wir hören uns alle am kommenden Dienstag wieder. Bis dahin freuen wir uns auf Kritik, auf Anregungen, auch auf Lob und das alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Damit verabschieden sich Anna Engelke und Carsten Schmiester.